Unglaublich. Der Podcast zwischen Dekonstruktion und Glaube.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer ersten Folge Unglaublich. Der Podcast zwischen Dekonstruktion und Glauben mit Nico und Mona.
Ja, wir begrüßen euch ganz recht herzlich. Wir haben diesen Podcast, glaube ich, jetzt zum 14. Mal aufgenommen, die erste Folge. Und irgendwie ist immer irgendwas schiefgelaufen und deswegen sind wir heute sehr, sehr, wohlwollend.
Es muss klappen.
Es muss einfach klappen, genau. Also wir hoffentlich klappt es einfach, genau. Aber wir haben noch immer die erste Folge, trotz der Tatsache, dass wir das jetzt schon 12 Mal aufgenommen haben. Und deswegen würden wir uns gerne noch ein bisschen vorstellen. Deswegen frage ich jetzt einfach mal Mona, wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin Mona, 27, Theologin. Ich habe evangelische Theologie studiert und studiere derzeit noch Judaistik und interreligiöse Studien und Aktivistin. Genau, ich bin gerne auf Social Media unterwegs als Kopf voll bunt, teile da viel über Glauben, Religion, Fundamentalismus, Antisemitismus, und habe Freude daran, mich über theologische Themen zu unterhalten und aufzuklären und Informationen und Sachen, Wissen zu teilen. Genau, Nico, wer bist du?
Ja, ich bin Nico, auf Instagram unter @einsprung zu finden, betreibe dort Glaubenskommunikation, bin Pfarrer in Köln, in der wunderschönen Stadt Köln und gleichzeitig noch Pfarrer in der Stabsstelle für Kommunikation und Medien im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland. Das ist ein langer Titel, oder? Genau, habe auch Theologie studiert. Klingt super wichtig, ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Ich habe Theologie studiert und Philosophie, habe dann Philosophie irgendwann abgebrochen, wie man das so macht mit einem Philosophiestudium, Theologie dann durchgezogen und bin 34 Jahre alt, trinke gerne Whisky und esse gerne Käsekuchen. Ich glaube, das sagt alles. Genau.
Voll gut.
Vorstellung haben wir jetzt abgehakt, Gott sei Dank, so habe ich schon mal einen Haken dran gemacht. Wir haben heute natürlich ein Thema, das habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, wenn ihr diesen Podcast geöffnet hast, Liebe zur Bibel. Und wir haben ein kleines Mini-Format innerhalb unseres Podcasts, das wir pflegen wollen. Und das nennt sich in Kurzform FFF, der Fundi-Fund der Woche, der Folge, der Fundi-Fund der Folge. Deswegen 3F, nicht nur 2F und genau, ihr merkt schon, super vorbereitet. Den Fundi-Fund der Folge liest euch jetzt einmal die Mona vor.
Ich bin gespannt, ob du dich noch erinnerst oder ob du den jetzt wie zum ersten Mal hörst, weil das letzte Mal so lange her ist.
Ich verdränge sowas immer ganz schnell.
Der Fundi-Fund der Folge stammt aus Kommentarfeldern von Social Media, von konservativen Profilen, die sich mit biblischen Themen beschäftigen. Biblisch, biblizistisch, fundamentalistisch. Hey, ich habe da was kommentiert, das war die Antwort darauf. Genau. Hey, ich finde deine Ansicht sehr gefährlich. Wie liest du denn die Bibel, wenn du glaubst, dass heute alles nicht mehr gültig ist? Und woher weißt du denn, was für dich bestimmt ist und was nicht? Viele Menschen picken sich nur die guten Sachen heraus, die sich schön anhören. Aber diese Menschen stehen in größter Gefahr, ins Verderben zu rennen, weil sie die Warnungen von Jesus nicht ernst nehmen. Paulus und alle anderen Schreiber wurden von Gott gebraucht, um die Worte in ihre Briefe zu schreiben. Es ist alles vom Heiligen Geist eingegeben. Und Jesus sagt, dass seine Worte niemals vergehen werden.
Das ist schon mal, wir lassen jetzt kurz 1,5 Minuten Stille, damit das mal sacken kann und vielleicht einige Menschen ihr Leben überdenken. Nein, um Gottes Willen. Wir wollen uns heute nämlich genau darum, damit beschäftigen, mit der Frage so dieser, was ist die Bibel eigentlich? Warum ist die vielleicht doch nicht verbal inspiriert oder vom Heiligen Geist irgendwie eingegeben oder so? Und bevor wir das eigentlich tun, so eine Grundfrage vielleicht am Anfang. Warum machen wir das eigentlich? Also, ich finde so grundsätzliche Fragen ab und zu im Leben immer wieder sinnig, ne? Wenn man irgendwie mal irgendwie so Dinge tut, sich ab und zu mal zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Warum beschäftigen wir uns eigentlich noch mit der Bibel? Also, so wenig Menschen lesen die Bibel. Warum tun wir das eigentlich? Was würdest du sagen, Mona?
Also, früher habe ich die Bibel jeden Tag in der Schule dabei gehabt. Ich hatte so eine kleine Hoffnung für alle. Die ist inzwischen kunterbunt und total zerblättert. Ich habe da wirklich ziemlich viel drin gelesen und angestrichen. Und Ja, ich habe die immer dabei gehabt. Das war so mein Guide für das Leben. So jede Antwort steht da drin. Und es ist ganz wichtig, die immer dabei zu haben und jedem über den Kopf zu ziehen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
Yeah.
Ja.
Aber da merkt man auch, das hast du
Warum ich
eben noch
die
nicht
heute
gesagt.
noch lesen, würde ich vielleicht eher am Ende. Ja?
Ja, genau, das hast du gerade eben gar nicht gesagt. Dein
Stimmt.
Hintergrund ist ja, du kommst ja aus einer Freikirche, ne?
Genau, ja, ich bin freikirchlich aufgewachsen, wollte auch Pastorin einer Freikirche werden, habe mich aber dann anders entschieden, weil ich mich von dieser Theologie distanziert habe und einfach viel zu liberal bin, um in der Freikirche zu arbeiten. Ich würde Homosexuelle trauen. Ich glaube, damit bin ich so ziemlich raus in den meisten Freikirchen.
Genau, und das muss
Genau.
man noch dazu sagen, ne, in den meisten Freikirchen. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, das ist ein Podcast, wo wir jetzt einfach nur Freikirchen bashen. Es gibt auch wirklich sehr liberale Freikirchen. Ich erinnere mich übrigens noch daran, weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, als ich dieses Gespräch mit dem Christian hatte, diesen Live-Talk auf Instagram, dieser 2 Stunden-Ding. Da schrieben mir nachher ganz, ganz viele Freikirchen-Pastorinnen und Pastoren, dass sie sich da entschuldigen möchten, dass jemand, der auch in der gleichen Verband ist, ne, FEG, dass der so einen Scheiß macht und sie wären viel liberaler und es täte ihnen wahnsinnig leid. Also, ne, man kann nicht alle Freikirchen über einen Haufen werfen, um Gottes Willen, aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir das einmal ganz deutlich sagen, ne, weil häufig rutscht einen dann so Freikirche raus und das trifft natürlich nicht auf alle zu. Ich finde aber, wenn ich da noch so ergänzen darf, bei mir, ja, man könnte einfach, glaube ich, die Bibel, also man könnte diese Leute einfach für verrückt erklären und die Bibel wegtun, so. Aber diese Menschen leben ja auch in unserer Gesellschaft, so. Und ich glaube, dass gerade wir, also Menschen, die sich wissenschaftlich mit der Bibel beschäftigt haben, eine gewisse Verantwortung haben, Menschen zu helfen, dieses Buch verantwortlich zu lesen. Und zwar so, dass dieses Buch nicht in der Weise ihr Handeln beeinflusst, dass sie in der Gesellschaft weiterhin Menschen diskriminieren aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund der Tatsache, dass eine Frau ist. Sondern ich glaube, dass dieses Buch, kommen wir wahrscheinlich später zu, sehr hilfreich sein kann für unser Leben, aber man muss es verantwortlich lesen. Genau. Und damit kommen wir
Genau.
zum ersten Punkt, verbale
Darum soll es heute
Inspiration.
gehen.
Genau, darum wird es heute gehen. Deswegen, erster Punkt, verbale
Verbalinspiration.
Inspiration. Mona, wie sieht's aus? Hau doch mal raus. Die Bibel ist von Gott eingegeben
Naja, das.
worden.
Genau, das war ja ganz gut, gerade in diesem Fundifund der Folge zu sehen, so vom Heiligen Geist eindiktiert. Und deshalb ist die Bibel so, wie sie ist, Gottes Wort, das direkt vom Himmel für dich ist, wenn du die Bibel aufschlägst. Ja, Verbalinspiration ist was, was ich nicht mehr so wirklich glaube,
Kannst du mal ganz kurz, weil
aus
letztens habe ich
verschiedenen
jemand gefragt, was
Gründen.
Verbalinspiration ist. Kannst du mal kurz erklären, was Verbalinspiration bedeutet? Ist ja auch ein komisches Wort.
Ich habe es gerade schon versucht.
Oh, Entschuldigung, habe ich hier voll ins Wort reingefallen. So kann es auch
Nein, ich
gehen.
hatte es mit beiden Sätzen davor schon versucht, aber
Also.
ich glaube, es war wahrscheinlich nicht deutlich genug geworden. Verbalinspiration ist schon, dass man glaubt, dass die Bibel so, wie sie ist, jedes einzelne Wort Gottes Wort ist. Und dass die Bibel auch unfehlbar ist und so ernst zu nehmen, wie sie ist. Erklärst du vielleicht nochmal besser?
Nee, das fand ich genauso gut erklärt. Das ist ein gegebenes Wort Gottes,
Okay.
ne? Verbal. Nur weil wir werfen ja gerne oft so, ich merke das immer so in Theologenkreisen, immer so mit Fachwörtern rum. Letztens war ich irgendwie in so einer Besprechung, habe so gesagt, ja, ist ja auch ein Adiaphora und dann gucken mich irgendwie andere Leute irgendwie ziemlich blöd an und dann so, wovon redet der? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, und das wollen wir ja auch pflegen, dass wir in diesem Podcast ja auch Fachbegriffe einfach erklären, so, ne? Damit auch jeder irgendwie mitdenken kann und man sich nicht irgendwie ausgeschlossen fühlt. Genau.
Ja.
Jetzt hätte ich mal eine Frage. Also ich bin jetzt mal total naiv, ne? Ich mache jetzt mal den naiven, verbal inspirierten. Der sagt, ja, ist ja irgendwie von Gott eingegeben. Was würdest du denen denn antworten, wenn ich mir so überlege, ne? Also ich habe jetzt hier so meine Zürcher Bibel in der Hand, ne? Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich habe es jetzt gerade so in der Hand. Ich sag so, ja, also das hier ist das eingegebene Wort Gottes.
Also ich würde sagen, ja schön, wenn es für dich taugt, das zu glauben, dann will ich dir das nicht absprechen. Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich einfach sage, so, nee, in der Bibel stehen einfach verschiedene Sachen drin. Das ist ein Buch, das ist über viele Jahrhunderte hinweg entstanden. Es haben viele verschiedene Menschen an diesem Buch geschrieben. Und diese Menschen, die dieses Buch geschrieben haben oder die verschiedenen Bücher, die vertreten auch verschiedene Theologien tatsächlich. Man sieht da ja schon die Entwicklung und es ist eben nicht so, dass quasi alles in einer Linie ist und Gott immer gleich ist, sondern nein, die Gottesbilder entwickeln sich und die Gottesbilder verändern sich und das sieht man ganz schön, wenn man sich da so mit verschiedenen Stellen auseinandersetzt. Und was aber eben auch ein Beispiel sein kann, das weiß ich jetzt von unseren letzten Aufnahmeversuchen, ein Beispiel, um so ein bisschen mit hineinzunehmen in das, dass es halt eben ein Entstehungsprozess ist und Bücher von verschiedenen Personen geschrieben sind und auch manchmal ein Buch von verschiedenen Personen geschrieben ist, ist zum Beispiel schon der Schöpfungsbericht. Also es geht schon in den ersten zwei Kapiteln der Bibel los mit verschiedenen Sichtweisen, verschiedenen Theologien, verschiedenen Standpunkten und Berichten, die sich vielleicht widersprechen. Ich weiß, die Widersprüche, die werden, wirst du jetzt vielleicht als, wenn du jetzt hier in der Rolle des naiven, verbal inspirierten bist, dann wirst du das jetzt vielleicht auch wegargumentieren.
Ja, was ist dein Argument dagegen? Naja, mein Argument wäre jetzt, also viele Theologinnen und Theologen sagen ja, naja, also ne, die erste Schöpfungsgeschichte hat einen ganz klaren Aufbau, ein ganz klares alte orientalistisches Weltbild. Es gibt eine Reihenfolge und dann ab dem Kapitel 2, Vers 4, wird die Welt dann nochmal geschaffen in einer ganz anderen Reihenfolge. Aber wenn ich jetzt verbal inspiriert wäre, würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, das eine ist ja nur die allgemeine Sichtweise, wie die Welt entstanden ist, und das andere quasi im Detail, wie Adam und Eva entstanden sind. Das ist natürlich sprachlich, linguistisch, literarwissenschaftlich absoluter Bullshit, ne? Also könnt ihr ja mal zu Hause überlegen, ne? Wenn ihr von, also wenn jetzt euer Freund oder euer Partner oder eure Partnerin zwei Briefe finden würde. So, und auf dem einen Brief steht irgendwie, ich mach das jetzt mal mit der Mona, auf dem einen Brief steht, Mona, also dein blondes Haar, das glänzt im Sonnenschein, und wenn du irgendwie so in den Raum kommst, dann bin ich erfüllt von Freude und keine Ahnung was, ne? Und der zweite Brief ist, sehr geehrte Mona, Sie haben noch eine Rechnung ausstehen über, keine Ahnung, 3,75 Euro, wir bitten den Betrag baldig zu überweisen. Dann würden wir, weil wir diese Formen von Texten kennen, sofort erschließen, dass diese beiden Texte nicht in derselben Kategorie sind. Das ist nicht dieselbe Gattung von Text. Das eine wäre ein romantischer Brief, das andere wäre eine sogenannte Rechnung, die es vielleicht zu damaligen Zeit nicht gegeben hätte. Wenn Leute in 3000 Jahren diese Briefe finden, müssen sie wahrscheinlich erstmal ganz viele Rechnungen finden, damit sie herausfinden, ah ja, so ist eine Rechnung aufgebaut. Und viele Menschen würden wahrscheinlich diesen Liebesbrief finden und bräuchten ganz viele Liebesbriefe, um zu vergleichen und zu sagen, ja, das erfüllt die Kriterien eines Liebesbriefes. Und letztlich ist es ja genauso mit der Bibel. Wir haben verschiedene Textgattungen zu unterschiedlichen Zeiten, die unterschiedliche Theologien haben, mit unterschiedlichen Intentionen. Und die können wir ganz gut vergleichen.
Und deshalb können wir nicht alle gleich nehmen.
Genau, deswegen können wir nicht einfach alle...
Ja, nicht alle als Diktat Gottes für mich jetzt nehmen, sondern das eine ist eine literarische Gestalt, das andere verarbeitet eine Geschichte von einem Leid, das passiert ist, und wir können nicht sagen, nur weil das so geschrieben ist, jetzt zum Beispiel bei den Prophetenbüchern, da wird es oft so gesagt, so, oh ja, das Volk Israel, das wurde von Gott verworfen. Nein, das ist einfach das Narrativ, das den Schreibern geholfen hat, die Geschichte zu verarbeiten. Es war einfach mega die Krise mit der Diaspora, dass der Tempel verloren gegangen ist. Es war einfach mega die Krise.
Das war eine Selbstreflexion.
Sie hätten ja nicht Gott die Schuld geben können. Genau, sie hätten nicht Gott die Schuld geben können. Hätten sie Gott die Schuld gegeben, dann wäre ja Gott nicht mehr allmächtig gewesen. Und deshalb haben sie gesagt, okay, wahrscheinlich waren wir nicht fromm genug, wahrscheinlich hätten wir mehr glauben sollen, und haben halt eben dieses Narrativ verwendet, um halt eben mit ihrer Geschichte weiterzumachen und eben das, was passiert ist, an Schicksalsschlägen zu verarbeiten. Aber das heißt nicht, dass Gott sein Volk verlassen hat und dass jetzt die Juden oder das Volk Israel, dass die irgendwie von Gott verlassen worden ist. Und so wurde es ja dann oft in der christlichen Theologie gedeutet, und ja, das ist einfach antijudaistisch und nicht den Texten gerecht.
Man könnte vor allen Dingen, also man könnte sich dieses Kölsche, woran hat es gelegen, könnte man fragen, ne? Also man stelle sich vor, ein Volk der Israeliten, die Oberschicht wird deportiert nach Babylon, und die Oberschicht sitzt zusammen und sagt, ja, woran hat die gelegen? Ne? Also, und dann kommt man in so ein Denkgebäude ja rein. Ne? Also wenn Gott allmächtig ist, allgütig, und wir das auserwählte Volk sind, dann kann es ja letztlich nicht an Gott liegen, dass es uns so schlecht geht, sondern da müssen wir irgendetwas gemacht haben. Und dann begibt man sich auf die Suche. Naja, okay, es gab immer mal so ein paar Leute, die haben vielleicht doch noch andere Götter angebetet, oder wir waren vielleicht doch nicht so vertrauensvoll und so weiter und so fort. Ne? Und wie du genau sagst, daraus entwickelt sich ja letztlich dann so eine Reflexionstheologie. Aber um kurz wieder zurück zu dem Punkt zu kommen, wie entstand die Bibel und vor allen Dingen, warum kann Theologie sehr gut wissenschaftlich auseinanderklamüsern, welche Texte welcher Gattung zugeordnet sind, und vor allen Dingen in dieser Übersicht, dass man merkt, verschiedene Texte haben verschiedene Gattungen zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Intentionen, kann man feststellen, dass es, glaube ich, großer Humbug wäre anzunehmen, dass diese Texte einfach so eingegeben sind und alle irgendwie aufeinander aufbauen. Oder?
Ja.
Ja. Und vor allen Dingen vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact an der Seite. Wir reden ja immer von den großen monotheistischen...
Kommt jetzt die Timotheus-Stelle?
Nee, noch nicht. Die darfst du gleich raushauen, wenn du möchtest. Wir reden ja immer so von der großen monotheistischen Weltreligion. Ne? Und das ist ja ganz klar war für die Israeliten, ne? Monotheismus und so. Das ist Bullshit. In der Bibel lässt sich sehr gut nachvollziehen, dass es, bevor es den Monotheismus gab, also die Sichtweise, dass es nur einen Gott gibt und alle anderen Götter irgendwie totaler Quatsch sind und unser sowieso der coolste, gab es etwas anderes und das nennt sich Monolatrie. Und Monolatrie ist, wenn ein Volk davon ausgeht, dass es zwar andere Götter gibt, zum Beispiel von anderen Völkern, die aber nicht so cool sind wie der eigene Gott und vor allen Dingen nicht so stark und der eigene Gott eigentlich sowieso der Beste ist, aber es gibt halt noch andere Götter. Wenn ihr mal ganz offensichtlich mal die 10 Gebote lest, ne? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dieses Gebot wäre absoluter Bullshit, wenn es andere Götter geben würde. So. Also wenn es keine anderen Götter geben würde, so rum, dann wäre das ein ziemlicher Bullshit. Ja. Ne? Aber wenn ich weiß, die Phönizier haben noch Götter und die Babylonier haben noch Götter und die Ägypter haben Götter, dann ergibt dieses Gebot in dem Kontext erheblich Sinn. Also wir merken, selbst im Alten Testament gibt es, und das hast du ja am Anfang so schön gesagt, verschiedene Theologien und verschiedene Entwicklungen auch, was die Anbetung des Gottes Jahwes oder Adonai oder wie man ihn auch nennen mag, gibt. Machen wir mal ein bisschen weiter. Warum ist es wiederum absoluter Quatsch anzunehmen, dass die Bibel verbal inspiriert ist? Nehmen wir doch eine der Lieblingsstellen, die im 2. Timotheus steht. Und Bruder, hau mal raus. Das ist ja, das wird mir so oft an den Kopf geworfen. Ich weiß nicht, ob es dir auch immer so oft an den Kopf geworfen wird. Die Bibel ist ja ganz klar. Es steht ja schon im 2. Timotheus. Ja.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und man soll nichts hinzufügen. Und das Interessante ist ja, dass Timotheus-Brief von Paulus eventuell geschrieben wurde. Und dass, wenn Paulus von der Heiligen Schrift spricht, dann spricht er ja nicht von dem, was wir heute als Bibel vorliegen haben, sondern dann spricht er von der hebräischen Bibel und nicht von dem, was er selber schreibt. Und das ist irgendwie so ein bisschen so ein Paradoxon, dass eben genau dieses so, fügt da nichts hinzu und es ist alles von Gott eingegeben, dass es für seinen eigenen Brief auch mitverwendet wird, obwohl er den ja überhaupt nicht gemeint hatte mit dem, was er als Heilige Schrift und von Gott eingegeben gemeint hat.
Zumal wir ja noch nicht mal nachvollziehen können, welche Schriften lagen ihm überhaupt vor und welche hat er als autoritativ gesehen. Also klar, die Tora, das ist, die war bis dahin fertiggestellt, aber es gab ja noch gar nicht sowas wie ein Kanon des Neuen Testaments. So, ne? Es gab ganz viele verschiedene.
Was ist denn überhaupt ein Kanon?
Ein Kanon. Und
wie ist der entstanden?
Genau, ein Kanon ist eine Zusammenfassung, eine Auswahl von Texten, auf die sich bestimmte Menschen geeinigt haben und für autoritativ befunden haben. So, und ein Kanon ist meistenteils immer eine Entwicklung. Also der Kanon des Neuen Testaments beispielsweise hat sich, ich darf jetzt nicht lügen, im 4. Jahrhundert ausdifferenziert durch verschiedene Synoden, also bestimmte Menschen, die zusammengetagt haben und sich darüber Gedanken gemacht haben, welche Schriften jetzt als autoritativ gelten. Fun Fact, neben den 4 Evangelien, die wir so in der Bibel finden, gibt es ungefähr 80 Evangelien, die es nicht in die Bibel geschafft haben, die aber teilweise auch interessant zu lesen sind und gerade auch wissenschaftlich sehr relevant sind. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium, in dem man ganz viele Logien, so nennt man das, also Sprüche, Worte von Jesus findet. Das ist keine Geschichte, die erzählt wird, sondern es sind eigentlich nur zusammengeschriebene Jesus-Aussagen. Und das ist ja spannend, ne? Die Menschen damals haben mit ihrer Theologie, mit ihrem historischen Kontext, mit ihrer Meinung, wie das zu deuten ist, Texte ausgewählt. Da könnte man jetzt auch ganz böse mal fragen, ob wir heute dieselben Texte eigentlich auswählen würden.
Und auch fragen, so, warum sind keine Texte von Frauen dabei? Aber ich würde mal vermuten, dass Männer die Textauswahl bestimmt haben und dass deshalb dann auch hauptsächlich Texten von Männern vorliegen heute.
Ja, ja.
Soweit mein feministisches Herz.
Ja, das ist durchaus realistisch so, ne? Wobei man ja schon sagen muss, dass die Bibel sich ja auch da total uneinig ist. Also wenn mir dann so fundi Leute sagen, ja, die Bibel ist eingegebenes Wort Gottes, dann frage ich immer so ein bisschen, ja, welche Bibel denn? Deine oder meine? So, und dann sagt er, ja, im Grunde sind die ja alle total ähnlich. Die sind ja eigentlich sind die alle ja gleich. Und dann sage ich, ja, okay, dann schlag du doch mal deine was weiß ich, Luther-Übersetzung 1984 auf und ich schlag mal meine Zürcher auf und wir lesen mal gemeinsam Römer 16,7. Und da wird Andronikus gegrüßt Und dann kommt es, weil in der Luther-Übersetzung steht, grüße mir Junias, in der Luther-Übersetzung 1984. Und in meiner Übersetzung steht drin, grüß mir die Junia. So, in der einen Version ist es ein Mann und in der anderen Version ist es eine Frau. Es ist eine Frau. Und jetzt könnte man theologisch überlegen, wenn schon eine Frau eine Apostolin, also eine Apostolin, wir bleiben mal beim generischen Maskulinum. Also wenn eine Frau schon ein Apostel war, was würde das denn dann beispielsweise für das Amtsverständnis der katholischen Kirche bedeuten? So. Und man merkt, die Bibel ist sich da nicht uneinig, aber wir können es heute einfach nicht mehr nachvollziehen, weil die Quelltexte, die wir vorliegen haben, sind in Majuskeln geschrieben, also in hauptsächlich Großbuchstaben, das bedeutet Majuskel, und haben keine Akzente, anhand derer man erkennen könnte, welche grammatikalische Form dahinter steht. Und da steht tatsächlich einfach nur Junia.
Okay, das geht aber jetzt fürs Griechische.
Fürs Griechische, genau. Das gilt fürs Griechische, genau.
Genau, weil im Hebräischen ist das ja anders.
Genau,
Hebräischen. Aber das ist ja trotzdem spannend. Das ist ja auch was schnell übersehen wird. Man denkt irgendwie so, ja, die Bibel, es sind irgendwie alle Bibeln gleich. Und das ist ja nicht so, das ist ja auch so, das merkt man ja, wenn man, wir haben ja nicht nur eine Bibel, wir haben ja verschiedene Übersetzungen. Und die kommen ja auch dadurch zustande, dass Texte unterschiedlich übersetzt werden. Und jetzt zum Beispiel eine Hoffnung für alle ist auch überhaupt keine Übersetzung. Die ist eine Übertragung, die interpretiert schon ganz viel rein. Also das merken wir vor allem, wenn es um die Stellen über geht,
Homosexualität.
Wo es drum um Knabenschänder. Ja, es geht ja nicht um Homosexualität, genau. Deshalb also, wollte ich es nicht so ausdrücken.
Ja, du hast schon recht.
Die Stellen, die oft herangezogen werden, wenn christliche Leute Homosexualität diskriminieren möchten und als schlecht darstellen möchten, dann kommen sie ja oft mit einer Hoffnung für alle Übersetzungen mit Homosexualität ist Sünde, was ja aber eben nicht der Fall ist, sondern da steht eben Lustknaben und Knabenschänder. Ja, und es wird halt eben dann in der Hoffnung für alle direkt mit Homosexualität gleichgestellt, was eben aber nicht der Fall ist. Sondern es ging um ein Ungleichgewicht, um ein Prostitutionsverhältnis zwischen alten Griechen, die sich irgendwie junge Männer gehalten haben. So.
Genau.
Bisschen flapsig ausgedrückt. Genau. Und deshalb merkt man so ein bisschen so, es gibt verschiedene, also selbst unsere deutschen Bibeln, es gibt nicht nur die eine Bibel, aber im Griechischen ist es nochmal viel komplizierter. Also nicht komplizierter. Es gibt nicht diesen einen Urtext, von dem unsere Bibeln heute übersetzt sind, sondern es gibt eben, wenn man sich die Nestle-Aland griechische Version anguckt, gibt's oben, also die Seite ist quasi zweigeteilt. Es gibt den Text und dann gibt's unten ganz viele Anmerkungen. Und da sind dann eben ganz verschiedene Textversionen aufgeführt. Weil es gibt verschiedene Papyri, also Textschnipsel, die gefunden wurden. Und dann ist halt immer, und da gibt es eben schon verschiedene Varianten. Schon bei diesen Textversionen gibt es verschiedene Varianten. Und dann ist immer die Frage, welche Version ist die ältere, welche Quelle, welcher vertraue ich mehr? Und wenn man eben eine Bibelübersetzung macht, muss man Entscheidungen treffen. Man muss Entscheidungen treffen, mit welchem Text gehe ich, welcher Textversion vertraue ich? Und wenn wir jetzt als Theologen arbeiten, dann können wir da unsere eigenen Kriterien aufstellen. Oder nein, jeder hat so seine andere Sachen, wie er sie gewichten würde. Wenn man aber jetzt einfach nur die deutsche Bibel liest, dann weiß man nicht, auf welcher Grundlage die Sachen gewichtet wurden.
Genau. Und das merkt man an so ganz, ganz verschiedenen Stellen. Und vor allen Dingen, also neben dieser Tatsache, dass es ganz viele unterschiedliche Papyri gibt, dass es ganz, ganz viele Textabweichungen, ne? Also das, was die Mona gerade erzählt hat, ist ja nicht so, dass das jetzt eine nette Seite ist in dieser griechischen Nestle-Aland-Version. Und dann steht da ab und zu mal unten irgendwie so eine Anmerkung, dass man vielleicht hier dort einen Punkt setzen könnte oder nicht, sondern das sind massig an Anmerkungen. Und zwar zu fast jedem einzelnen Vers gibt es unterschiedliche Lesarten, unterschiedliche grammatikalische Stellungen. Und dann sagen meistenteils so Leute, die eher bibeltreuer sind, so ja, aber im Grunde ist das ja eigentlich, also eigentlich sind die Sachen ja eindeutig, das sind nur ganz kleine Abweichungen. Aber diese kleinen Abweichungen, und das sieht man ja an der Stelle mit Römer 16,7, nämlich ob eine Person männlich oder weiblich ist, können erheblich viel ausmachen. So, theologisch können die erheblich viel ausmachen, diese kleinen Abweichungen. So. Und dann ist ja noch die Frage, also die Nestle-Aland ist ja auch kein Quelltext, also es ist ja keine Quelle, die wir haben, die uns jetzt vorliegt, also die griechische, sondern das ist ein rekonstruierter Text. Also eine andere Person, ein Institut hat einen Text rekonstruiert und gibt dazu Anmerkungen, warum sie sich für die eine oder für die andere Lesart entschieden haben. Und spätestens dann kann man nicht mehr davon ausgehen, dass dieses Wort einfach verbal inspiriert auf uns heruntergeregnet ist und alles, was da drin steht, so wahr ist, wie es ist. Weil das ist es faktisch einfach nicht. sondern es ist ein...
Es ist eine Entstehungsgeschichte.
Es ist eine Entstehungsgeschichte,
und
genau.
Genau, das, genau, und genau diese Entstehungsgeschichte ist aber, finde ich, auch, was heute für mich die Bibel interessant macht. Mhm. Weil es eben nicht nur was ist, was jetzt so vor Himmel runter diktiert wurde, sondern weil es eben was ist, was einfach Menschen in vielen Jahrzehnten einfach bewegt hat, was aber so wichtig war, dass es bis heute weitergegeben wurde.
Genau, und was, finde ich, auch an vielen Stellen Weisheit auch einfach transportiert, ne? Also Erfahrungen, die Menschen gemacht haben und die ihnen geholfen haben, in jeweiligen Situationen mit etwas umzugehen. Aber da kommen wir gleich noch drauf zurück. Jetzt hatten wir ja gerade eben das Neue Testament mit dem griechischen Text, der rekonstruiert ist, der kein Quelltext ist, sondern der eine Konstruktion ist aus verschiedenen Papyri, die gefunden worden sind. Wie sieht's denn im Alten Testament aus? Haben wir da wenigstens einen Quelltext?
Naja, da ist es auch genauso kompliziert. Ich würde allerdings inzwischen auch von dem Begriff Altes Testament abweichen, eben weil ich mich viel mit Judaistik beschäftigt habe. Und ich dann doch finde, dass mit diesem Begriff Altes Testament tatsächlich sehr viel Negativkonnotationen einhergehen. So das Neue Testament, das neuer und besser ist, dass das Alte Testament ablöst. Und ich finde halt, dass die hebräische Bibel einfach so die Basis ist. So. Das Neue Testament, das ist da noch dazugekommen und versucht irgendwie manche Dinge aufzugreifen, manche Dinge zu erklären. Also die Basis ist für mich die hebräische Bibel. Und ich finde, der Begriff Altes Testament wird dem nicht gerecht. Da schwingt einfach ganz viel Anti-Judaismus mit, das sind ja nur Gesetze und Gebote und es ist alles schlechter und das Neue Testament ist Gnade und das Alte Testament ist Gesetz. Das sind so Gegensatzpaare, die Luther auch konstruiert hat, und Luther war ja einfach voll der Antisemit. Von dem her versuche ich mich da von seinen Begriffen zu distanzieren und finde da einfach den Begriff hebräische Bibel wertschätzender.
Wir brauchen da so einen Button, den wir immer klicken können, wenn irgendwie, weiß nicht, also wenn ich mich da wieder den falschen Begriff drin mache. Ich gucke gerade mal ganz kurz, ob wir da irgendwie so ein Transition, ich guck mal ganz kurz, haben wir da irgendwie was Tolles, was man da einspielen könnte? Irgendwie sowas oder so? Genau. Immer wenn dieses Wort kommt, habe ich schon wieder Altes Testament gesagt, obwohl ich eigentlich hebräische Bibel sagen wollte. Müssen wir mal gucken, ob wir das so hinzufügen können. Das finde ich ganz witzig. Genau. Nee, du hast vollkommen recht. Erstes Testament. Ich bin ja reformiert ordiniert. Und für uns Reformierte ist das Alte Testament nochmal ein besonderer Schatz, sage ich einfach mal. Ne? Also Lutheraner.
Die hebräische Bibel.
Genau, die hebräische Bibel. Und ich erkläre jetzt auch nochmal ganz kurz, warum ich permanent immer Altes Testament sage. Das ist tatsächlich antrainiert, weil ja im Theologiestudium alles ja immer auf NTAT ausgerichtet ist. Ne? Du hast ja Examensprüfung im Alten Testament, du hast Professor des Alten Testaments, Lehrstuhl für Altes Testament, du hast Einführung ins Alte Testament, du hast Arbeitsbuch Altes Testament. Also man wird die ganze Zeit so zugeschwemmt mit Alten Testamenten, dabei ist es eigentlich Quatsch. Also eigentlich,
ich bin dafür, das zu ändern.
Man müsste das ändern,
aber ich glaube,
Weil
ist noch ein langer Prozess, bis das mal geändert ist.
Aber ich bitte immer, wenn ich irgendwie, dann blendest du einfach irgendwie sowas ein. Da hat er schon wieder gesagt, Altes Testament. Also, wie sieht es denn in der hebräischen Bibel aus? Genau, so, Mann, wir verquatschen uns, sorry.
Hebräische Bibel, genau. Ja, also da ist zum Beispiel auch so, dass es nicht den einen Text gibt und im Christentum, die meisten Bibeln, die es dort eben gibt, die sind auf den Codex Leningradensis oder Petropolitanis aufgebaut. Ein Kodex, der relativ vollständig ist, dafür aber ein bisschen neuer. Deshalb ist es so, dass in der jüdischen Tradition tatsächlich der Aleppo-Kodex verwendet wird, weil die eben sagen, der ist älter, der ist verlässlicher und gerade auch der masoretische Text, also eben dieses ganze Punktuationssystem, um zu gucken, Versabteilung, Lautmale, genau. Da sagen die, das geht nach einer bestimmten Schule, der sie mehr vertrauen. Deshalb wird tatsächlich, ist es auch da schon so, dass es quasi auch schon unterschiedliche Grundlagen sind, auf die dann eben die hebräische Bibel aufbauen kann oder übersetzt wird von denen. Ja.
Genau. Also man spricht auch von einer sogenannten diplomatischen Übersetzung. Also das heißt, der Text ja des Neuen Testaments ist ja rekonstruiert. So, und ne, die Rekonstruktion wird quasi mit Anmerkungen versehen im Unterteil, dass jeder quasi sagen kann, okay, sehe ich aber an der oder anderen Stelle anders. In der hebräischen Bibel ist es so, dass wir einen Text haben, der einigermaßen vollständig ist und unten drunter quasi die Abweichungen stehen. Also man hat quasi so eine Vorlage. Das ist so ein bisschen eine andere Denke als im Neuen Testament mit der hebräischen Bibel, aber ist ein ähnliches Prinzip. Also wir haben auch, wenn wir jetzt die Biblia Hebraica zum Beispiel aufschlagen, haben wir einen Text, der auf diesen Codex Leningradensis zurückgeht und drunter ganz viele Anmerkungen, wie man es auch anders lesen kann, was es auch noch für andere Funde gibt und so weiter und so fort. Das ist ein Riesengebiet, nennt sich übrigens in der Theologie Textkritik. Und jeder, der schon mal Textkritik wirklich betrieben hat, stellt fest, das kann nicht eingegeben sein von oben. Also das geht einfach nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich das so sagen darf. Genau, ja. Jetzt würde man wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Dinge finden, ne? Also man könnte mal eine Liste machen irgendwie mit Dingen, die in der Bibel nicht ganz stimmen oder die sich widersprechen. Ich finde das aber auch gar nicht schlimm. Also ich sag mal, wenn ich davon ausgehen würde, dass Gott die Bibel verbal inspiriert eingegeben hat, dann fände ich diese Dinge sehr schlimm zu wissen, ne? Dass sich die Bibel an anderen Stellen widerspricht. Wenn man aber die Bibel so sieht, wie wir beide die sehen, dann sieht's anders aus. Nämlich, dann hat man damit weniger Probleme, dass sie sich widerspricht, oder?
Ja, also ich finde es einfach eher spannend zu sehen, welche Theologien in der Bibel drinstecken, welche Gottesbilder verarbeitet werden. Und es ist für mich einfach total die Freiheit. Ich meine, früher war es so, ich musste alles irgendwie 100% mein Leben nach allem ausrichten, was in der Bibel steht. Und inzwischen weiß ich einfach, dass die Bibel einfach selber von Menschen geschrieben ist, die ihre Geschichte verarbeiten, die ihre Gottesbilder verarbeiten. Und ich muss nicht alles, was da drin steht, jetzt 100% so in meinem Leben umsetzen, sondern es ist halt auch einfach eine Entwicklungsgeschichte da, die letzten 1000 Jahre, die da eben passiert ist. Und jetzt Sachen, zum Beispiel Sprüche wie, wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Das ist halt einfach so, nein, das muss ich nicht machen, weil wir heute Wissenschaft haben und auch wissen, dass es halt eben Kindern nicht gut tut und wir da einfach heute weiter sind und andere Erziehungsmethoden haben, die Menschen viel mehr fördern und unterstützen. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus jemand gewesen wäre, der sowas unterstützt. Der sagt ja auch, lasst die Kinder zu mir kommen und nicht
schlagt die Kinder, damit sie
was werden. Ja, also genau, da merken wir ja auch schon eine Entwicklung. Und von dem her ist es für mich einfach total die Freiheit gewesen, einfach zu merken, so hey, es ist ein cooles Buch eine coole Büchersammlung, die Bibel. Und ich kann darin viel entdecken, aber es ist nicht was, mit dem man mir dogmatisch alles über den Kopf haut und mich jetzt damit unterdrücken und diskriminieren möchte, gerade als Frau.
Hm. Da sind wir eigentlich schon fast bei unserem letzten Punkt eigentlich. Damit hast du gerade schon ein bisschen angefangen. Was ist die Bibel heute für dich? Ich finde das ja ganz spannend, weil du kommst ja, wie gesagt, aus diesem freikirchlichen Kontext. Wurdest also, wenn man es böse sagt, ja, dein Leben lang irgendwie indoktriniert. Das alles irgendwie, was in der Bibel steht, wahr ist und vor allen Dingen, ne, Tod und Teufel und, ne, wenn du nicht, dann wird das und das passieren. Also so richtige, so diese Druckmaschinerie. Und ich komme ja eigentlich genau aus der entgegengesetzten Richtung. Also ich komme ja aus einer Familie, die überhaupt nichts mit Christentum zu tun hatte, so. Und bin ja eher so über Philosophie und irgendwie so Rationalität und Vernunft zum Glauben gekommen. Also nochmal aus einer ganz anderen Kiste raus. Deswegen meine Frage, was ist die Bibel für dich heute?
Für mich die Bibel heute ist Menschheitsschatz. Menschheitsschatz, weil es eben Menschen sind, die Bibel geschrieben haben, weil es Menschen so wichtig war, diese Bibel und diese Worte eben bis heute zu übermitteln. Und Menschheitsweisheit, weil ganz viel einfach über Gott und die Welt darin verarbeitet wurde. Und ich lese sie heute noch, weil ich einfach denke, okay, ich kann da ziemlich viel draus lernen. Aber nicht, weil es einen Gott gibt, der mir das diktiert, dass ich so leben muss, sondern weil eben Menschen ihre Gottesbilder und ihre Vorstellungen darin verarbeitet haben, ihre Lebenskrisen, und da einfach so viel Weisheit drin steckt und so viele Lebenssituationen. Ich denke, auf der Welt, es gibt nichts Neues. Es gibt Dinge, die wiederholen sich einfach. Und das ist einfach ganz viele Schätze, die da drin verborgen stecken, wo es Spaß macht, die zu entdecken. Genau, von dem her für mich, Bibel heute ist einfach Menschheitsschatz.
Okay, danke.
Und für dich?
viele sagen ja, die Bibel ist Gottes Wort. Das würde ich heute auch noch so sagen, aber ich glaube, wenn ich sag mal eher so diese Menschen aus der Fundi-Ecke das sagen, dann meinen sie etwas anderes als ich. Ne? Also wenn Leute aus der Fundi-Ecke sagen, das ist Gottes Wort, dann sprechen sie genau davon, dass das, was da steht, Gottes Wort ist. So. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich bin gerade sowieso theologisch in einer Ecke, in der ich noch mal ganz neu darüber nachdenke, was Gott eigentlich ist. So. Die Bibel hat auf sehr charmante Weise, und deswegen liebe ich auch ihre Pluralität und ihre Diversität, weil sie eben nicht sagt, so ist Gott, sondern weil sie an ganz vielen Stellen sagt, ja, so ist Gott aber irgendwie auch wenn sich das jetzt gerade widerspricht, aber so könnte Gott auch sein. Also das ist ein ganz, ganz buntes Bild von Gott, und das drückt für mich eine Erkenntnis und eine Überzeugung aus. Mit Gott ist es ja so, wir stehen ja nicht in einem Raum und ich würde jetzt sagen, guck mal, da hinten steht Gott, und dann könntest du das einfach so verifizieren, weil da halt Gott steht und du sagst, ja, das ist halt irgendwie Gott, ne? Anders sieht das ja mit einem Stuhl aus, ne? Wenn ein Stuhl da steht, können wir beide uns sehr schnell darüber einig werden, dass, wenn ich sage, da ist ein Stuhl, dass da ein Stuhl steht. Also Gott ist nichts Dingliches so in dem Sinne, ja? Aber wenn man zum Beispiel in einem Gerichtsgebäude ist, und ich den Satz sagen würde, hier herrscht Gerechtigkeit, dann könntest du mir entweder zustimmen und du sagst, ja, hier herrscht Gerechtigkeit, ne, weil wir irgendwie in der Bundesrepublik Deutschland sind, ein Gesetzessystem haben und so weiter und so fort und das irgendwie meistens ganz gut funktioniert. Oder du könntest auch widersprechen und sagen, ja, nee, hier herrscht keine Gerechtigkeit, weil die Bundesrepublik ist nur eine GmbH und das ist sowieso alles Verschwörung, keine Ahnung was. Du könntest aber auch sagen, ja, ist teilweise so. Ab und zu herrscht hier Gerechtigkeit, aber ab und zu auch nicht. So, und das... Diese Frage, solche Wörter wie Gerechtigkeit, wie gut, wie schlecht, wie böse, das sind ja alles Worte, die eine Wirklichkeit versuchen zu beschreiben, die wir alle erleben. Es ist ein Prinzip quasi. Und ich glaube auch, dass Gott, für mich ist Gott eher ein Prinzip. Also mein Doktorvater hat immer so schön gesagt, Gott existiert nicht, ist ein sehr wahrer Satz. Weil wenn Gott wirklich alles geschaffen hat, dann kann er nicht gleichzeitig Bestandteil seiner, also von dem sein, was er erschaffen hat, von der Existenz, sondern muss er Essenz sein. Und dementsprechend ist Gott für mich etwas Unfassbares, was man immer wieder situativ im Leben und im Leben der anderen Menschen vor allen Dingen erfahren kann. Und so auch in der Bibel. Und dann passiert es tatsächlich, dass bestimmte Sprüche aus der Bibel plötzlich einen Horizont eröffnen und dadurch mein Leben verändern. Also ich habe zum Beispiel diesen Spruch bei mir in Talar eingesteckt aus Jesaja. Da steht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieser Spruch, diese Perspektive auf das eigene Leben, des Angenommenseins, des Angesehenwerdens, des beim Namen gerufen Werdens, das macht etwas mit mir. Und das wirkt sich für mich auch in meinem Leben auf, weil ich mit diesem Spruch in meinem Herzen und auf meinem Rücken, wenn ich in Talar habe, rumlaufe. So, das heißt, dieser Spruch wird fassbar und daraus entsteht eine Realität. Und deswegen sage ich, ne, Gott.
Ja, du hattest auch mal das Hebräische so schön gemacht.
Genau, das ist total schön. Genau, im Hebräischen ist es eigentlich noch viel schöner, deswegen sind die deutschen Übersetzungen so doof, genau. Im Hebräischen steht da Altira Beshimcha Lemo Li Ata. Und im Hebräischen ist ganz witzig, also für die Nicht-Hebräer, Präpositionen sind im Hebräischen sehr mächtig, also viel mächtiger als die im Deutschen sind und haben einen viel größeren Bedeutungsschatz. Und diese schöne Präposition le, ja, kann man am besten übersetzen, also damit man möglichst viel erstmal einfängt von dem, was es bedeuten kann, in Bezug auf. So. Damit, also wenn man le mit in Bezug auf übersetzt, liegt man in 99% der Fälle richtig. So. Und da steht le mit dem i, jota, also für erste Person Singular, li ata, also in Bezug auf mich, du. Wenn man es ganz brachial übersetzen würde, ne? Also auch jetzt nicht ins Deutsche, ne? In Bezug auf mich, du. Und das ist, wenn man das mal spürt, alles, was du bist, ist in Bezug auf mich, ist auf den oder die, die das Leben bringt, ist auf die Liebe selbst ist, ist auf die, die will, dass Leben gelingt, so. Und das ist, dann schafft die Bibel es, durch solche Worte, durch solche Aussagen, durch solche Erkenntnisse von Menschen, Glaubenswirklichkeit in meiner Realität zu werden. Und dann strahlt Gott durch mein Leben hindurch auch in diese Welt hinein. Und dann ist die Frage der Existenz Gottes eigentlich obsolet, weil letztlich existiert er genau dadurch oder sie oder es. Genau, deswegen ist die Bibel für mich nicht nur ein weisheitlicher Schatz, also da gehe ich voll mit dir mit, sondern deswegen ist die Bibel auch für mich veränderndes Wort Gottes, das unser Leben voll auf den Kopf stellen kann und zu etwas Besserem machen kann, wenn wir sie verantwortlich lesen.
Ja, Und da möchte ich noch das Wort einbringen, Hermeneutik, weil das taucht vielleicht in manchen Gesprächen dann doch auf. Hermeneutik ist eben genau dieses, wie gehe ich mit der Bibel um? Wie verstehe ich die Bibel? Nehme ich sie mit ihren geschichtlichen Kontexten ernst? Nehme ich sie ernst darin, dass sie entstanden ist, zu einer bestimmten Zeit in einer anderen Sprache geschrieben ist? Und wie gehe ich damit um? Also Hermeneutik kann auch sein, dass man die Bibel wortwörtlich nimmt. Das ist dann einfach eine andere Hermeneutik. Und ich habe da halt eben eher eine historisch-kritische Hermeneutik, also eben, dass man diese ganzen historischen Sachen kritisch unter die Lupe nimmt und wahrnimmt und mit einbezieht, wenn man sich eben mit der Bibel beschäftigt.
Genau. Und dann gibt es also nur, ne, es gibt, man sagt immer so, es gibt diese zwei großen Lager irgendwie, die Leute, die irgendwie verbal inspiriert sind, ne, und dann die Leute, die irgendwie historisch kritisch sind. Das stimmt auch nicht ganz so, ne. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr verschiedene Exegese-Methoden, die man auch benutzen kann, ne. Es gibt zum Beispiel die tiefenpsychologische Exegese nach Drewermann. Es gibt die Befreiungstheologie. Es gibt feministische Theologie. Es gibt queere Theologie. Und das alles, muss man sich immer vergegenwärtigen, sind letztlich ja Brillen, mit denen wir auf die Bibel schauen. So, und die Leute, die damals beispielsweise...
Keiner hat den unverstellten Blick.
Genau, keiner hat den unverstellten Blick und manchmal tut es gut, sich eine andere Brille aufzusetzen. Also das weiß jeder, der, keine Ahnung, mal im Sommer rausgegangen ist und hat sich irgendwie eine pinke Brille aufgesetzt. Mann, ist diese Welt lustig und schön. So, das ist eine Realität, die ja bei mir ankommt, die ja nicht falsch ist so in dem Sinne, sondern die mir hilft, auch vielleicht Dinge zu erkennen, die ich vielleicht ohne diese Brille, auf die ich nicht aufmerksam geworden wäre, so in dem Sinne. Von daher kann man auch gerne mal zu anderen Exegese-Methoden greifen und mal schauen, was die Texte vielleicht mit dieser Brille zu sagen haben. Und da können tolle Sachen bei rauskommen. Also gerade in der queeren Theologie, gerade in der feministischen. Ja.
Genau. Und unser Anliegen mit diesem Podcast ist eben, dass wir euch helfen, eben verschiedene Brillen wahrzunehmen, aufzusetzen und einfach reinzukommen, so ein bisschen in die spannende theologische Welt und das eben, wie man Themen sehen kann.
Genau. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser ersten Folge, die wir auch nur maximal 23 Mal aufgenommen haben. Du merkst, die Zahl wird immer größer. wir haben nämlich noch ein Anliegen an euch. Und zwar folgendes. Mona.
Ja. Wir wollen nicht einfach immer nur so hier uns über Gott und die Welt und die theologischen Themen Gedanken machen, sondern wir wollen auch gerne einfach nah am Leben dran sein, nah an dem dran sein, was euch beschäftigt, wie es euch geht mit Themen. Und deshalb wollen wir gerne am Ende jeder Folge, wenn wir mit diesem ganzen theologischen Teil durch sind, konkret auf eure Lebensfragen eingehen. Das heißt, wir wollen so einen kleinen Dr. Sommer-Teil machen, wo ihr uns eure Fragen schicken könnt und wir versuchen, unsere Meinung dazu zu sagen oder einfach euch vielleicht hoffentlich was Hilfreiches auf den Weg mitzugeben für das, was in eurem Leben gerade los ist.
Und das kann sowohl anonymisiert sein als auch mit eurem Namen. Also das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Schreibt es nur gerne dazu. Schickt uns die Dinge. Also entweder über Instagram, das ist der einfachste Weg eigentlich, entweder kopfvollbunt oder aber ein Spunk, ja genau so heiße ich. Oder falls ihr E-Mails noch habt, falls ihr noch jemand benutzt, dann könnt ihr auch gerne an mich adressiert nico.buschmann@ekir.de schicken oder an
mona@fundamental-frei.org.
Tada, genau. Ja, wunderbar. Also ich hoffe gerade so sehr, dass diese Podcast-Folge jetzt funktioniert nach dem 29. Versuch. Ja.
Ja, also ein 40. Mal will ich das nicht nochmal
machen. Hey, um Gottes Willen, ja. Also bevor wir beim 66. Mal. Ja, genau. Nein, in diesem Sinne.
Ich habe auch Lust, noch andere Themen zu bewegen.
Ja, ich ja auch. Ne? Also jetzt haben wir irgendwie 70 Mal über die Bibel geredet, dann können wir auch noch mal was anderes reden.
Die Technik muss jetzt mitmachen.
Die Technik. Mich hat total gefreut. Ich fand das sehr, sehr spannend und schön. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch gerne Rückmeldung. Falls ihr irgendwie Tipps oder Kritik oder so habt, dürft ihr die natürlich auch gerne äußern. Wir freuen uns über jegliches Feedback, gerne über unsere Instagram-Kanäle. Und falls ihr mal selber noch Themenideen habt oder Dinge, die euch wirklich brennend interessieren wollten, die vielleicht jetzt nicht in Dr. Sommer...
Die ihr von uns hören wollt.
Genau, die von uns hören wollt, dann schreibt uns das auch gerne. Wir wollen wirklich einen Podcast schaffen, wo ja eure Themen drankommen und wir uns nicht nur mit unseren Lieblingsthemen rumschlagen, sondern tatsächlich mit dem, was gerade einfach ansteht. Genau. Ja.
Genau, der euch weiterhilft mit eurem theologischen Überlegen, mit eurem Denken, mit eurem Glauben oder auch nicht Glauben, mit eurem Dekonstruieren oder auch nicht Dekonstruieren. Es soll einfach hier ein Raum sein und eine Hilfe sein, ja, mit der ihr inspiriert seid, für euer Leben weiterzumachen.
Genau. In diesem Sinne war es sehr schön mit dir, liebe Mona, und natürlich auch mit euch, die ihr zugehört habt. Und ich glaube, wir beide wünschen euch jetzt noch einen schicken und vor allen Dingen gesegneten Tag. Passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen. Keiner macht den Drogen und ja.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Unglaublich. Der Podcast zwischen Dekonstruktion und Glaube.